Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Dutzende Flugzeuge auf einem riesigen Gelände geparkt. So mussten Fluggesellschaften wie die Lufthansa in dieser Pandemie reagieren. Das trifft aber auch, und zwar schon länger, auf den Flugzeugbauer Boeing zu. Seine 737 MAX, dieser darf seit anderthalb Jahren nicht mehr starten, nachdem zwei Maschinen abgestürzt waren. Und jetzt haben die US-Behörden Boeing wieder eine Starterlaubnis gegeben. Das ordnen wir ein in dieser Sendung. Und die Wirecard-Gläubiger fordern 12 Milliarden Euro zurück nach der Pleite des Zahlungsabwicklers. Wer mit dem Bus fährt oder mit der Bahn, wer läuft oder radelt, der bekommt nichts. Keine Förderung, keine steuerlichen Zuschüsse. Das bemängelt der Verkehrsclub VCD. Er fordert ein Startgeld für das ÖPNV-Ticket zum Beispiel, für ein neues Fahrrad oder für eine Bahncard. Statt Geld zu investieren, um noch mehr Autos auf die Straßen zu bringen. Die Kritik also verbunden mit einer Forderung, die zumindest beim Treffen der Autobranche gestern mit Teilen der Bundesregierung kein Gehör fand. Vereinbart wurden dort weitere Milliarden für mehr E-Autos, Hybride und neue Lkw. Nadine Lindner über die Reaktionen auf die Beschlüsse.
Es sind 3 Milliarden Euro, die in 4 Fördermöglichkeiten fließen sollen. Erstens, die bereits erhöhte Kaufprämie für E-Autos soll nun bis 2025 statt 2021 verlängert werden. Der Bund legt dafür noch einmal 1 Milliarde Euro drauf. Der Automobilexperte der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel, sieht hier einen sinnvollen Impuls. Bratzel bei NTV.
Insofern kann man sich darauf einstellen, für Autokäufer jetzt auch ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Das ist sicherlich positiv, das geht in die richtige Richtung.
Dabei gibt es eine interessante Einschränkung. Plug-in-Hybride werden nur gefördert, wenn sie ab 2022 eine elektrische Mindestreichweite von 60, später ab 80 Kilometern haben. Umweltschützer, aber auch Autoexperte Bratzel hatten immer wieder kritisiert, dass bei Plug-in-Hybriden kaum elektrisch gefahren wird. Bei Hybriden, die als Dienstwagen genutzt werden, sind das nur 18% elektrische Fahrten. Die Kaufprämie für Pkw hatte den Absatz für E-Autos seit dem Sommer kräftig angekurbelt. Die zweite Fördersäule ist ein Zukunftsfonds, gefördert mit 1 Milliarde Euro. Ziel ist es, dass besonders die Regionen in Deutschland gefördert werden, die vom Autobau abhängig sind, sowie die Qualifizierung von Mitarbeitern. Für Jörg Hofmann von der IG Metall ist dies das wirkungsvollste der 4 Förderinstrumente. Hofmann gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Beides im Kontext regionaler, proaktiver Strukturpolitik. Das bringt uns einen großen Schritt nach vorne. Jetzt geht es darum, die beschlossenen Maßnahmen sehr schnell zu konkretisieren.
Als drittes Instrument kommt eine neue Kaufprämie, die den Flottenaustausch bei Lkw fördern soll. Der Bund gibt 1 Milliarde Euro. 500 Millionen Euro gehen an Unternehmen, die damit alte Diesel gegen Lkw mit der neuen Euro 6 Abgasnorm austauschen können. 500 Millionen Euro gehen in die öffentliche Beschaffung, zum Beispiel für den Ersatz alter Feuerwehrwagen. Zustimmung kam dafür vom Betriebsrat des Lastwagenbauers MAN. Das Programm habe das Potenzial, die Auftragsbücher wiederzufüllen und Arbeitsplätze zu sichern. Kritik hingegen äußerte die Klimabewegung Fridays for Future, aber auch das Umweltbundesamt. Uber-Präsident Dirk Messner kritisierte, dass die Förderung von Diesel-Lkw den langfristigen Umstieg auf Elektro-Lkw hemmen könnte. Und viertens soll der Ausbau von Ladesäulen für E-Autos angeschoben werden. Hier will man mit der Autobranche eine Selbstverpflichtung erreichen. Bis Ende 2021 soll die Branche einen signifikanten Beitrag bei den bereits zugesagten 15.000 öffentlichen Ladepunkten leisten. Sonst werde man dies im Gesetz regeln. Hier macht die Branche nun selber Druck und fordert einen Ladesäulengipfel sowie Finanzhilfen für den Ausbau. Noch vor Weihnachten sollen Vertreter der Mineralölindustrie, der Energiewirtschaft, der Wohnungswirtschaft, der Kommunen, der Politik und der Automobilindustrie an einen Tisch gebracht werden. So sagte es die Chefin des Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller, heute in Berlin. Die 3 Milliarden Euro des Autogipfels reichen offenbar noch nicht aus.
Weitere Milliardenhilfen für die Autobranche, die wurden gestern Abend vereinbart. Mehr Elektroautos, mehr Hybridautos, das ist das erklärte Ziel für Deutschland. Und während hierzulande Hybride gefördert werden, könnten sie anderswo bald verboten sein, in Großbritannien. Premierminister Boris Johnson will nicht nur den Verkauf von Diesel und Benziner ab 2030 verbieten, sondern ab 2035 auch den Verkauf von Hybridautos. Und auch die EU-Kommission, die könnte den Druck auf die Autobranche weiter erhöhen mit neuen höheren Grenzwerten für Schadstoffe. Die neue Euro 7 Abgasnorm, die ist in Arbeit und bedeutet sie faktisch das Aus für den Verbrennungsmotor? Peter Kapern hat sich das angesehen.
Die Automobilbranche ist in Aufregung und ein Teil des Europaparlaments ist fassungslos. Ursache der Reaktionen sind die Vorarbeiten der EU-Kommission für die neue Euro-7-Norm, die ab 2025 gelten soll.
Fakt ist, dass so eine ganze Branche in Deutschland an die Wand gefahren wird,
sagt Markus Pieper, CDU-Abgeordneter im Europaparlament. Und er meint die deutsche Automobilbranche. Deren Verbandspräsidentin Hildegard Müller assistiert, die Einführung der Euro-7-Norm komme einem Verbot des Verbrennungsmotors ab 2025 gleich. Während Jutta Paulus, Mitglied der Grünen-Fraktion im Brüsseler Parlament, die Aufregung nicht teilen mag.
Aus meiner Sicht handelt es sich hier um eine Kampagne der Autobauer.
Ab 2025 soll in der Europäischen Union für Pkw die neue Euro-7-Norm gelten. Sie wird den Schadstoffausstoß von Autos mit Verbrennungsmotor noch weiter absenken. Die Frage ist allerdings, wie weit kann man das Schadstofflimit reduzieren? Um diese Frage zu beantworten, hat die EU-Kommission ein Gremium unabhängiger Wissenschaftler damit beauftragt, unterschiedliche Szenarien zu entwickeln. Welche Folgen hätten unterschiedlich niedrige Schadstoffgrenzen? So lautete die Frage, die sie beantworten sollten. Drei solcher Szenarien hat das CLERV-Konsortium, so der Name der Wissenschaftlergruppe, daraufhin entworfen. Doch wie die Stuttgarter Zeitung berichtete, sollten sie dann bei einer Präsentation in der EU-Kommission nur eines dieser Szenarien präsentieren, nämlich das mit den schärfsten Vorgaben. Die Order sei, so sagt einer der beteiligten Wissenschaftler, von ganz oben aus der Kommission gekommen. Und dort ist EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans für den Green Deal zuständig. Markus Pieper.
Also wir verstehen das nicht, warum das jetzt so engstirnig und ideologiegeleitet ist.
Die Automobilbranche fürchtet, dass die in dem Szenario verwendeten Werte nun zur neuen Zielmarke der EU-Kommission für die Entwicklung der Euro-7-Norm werden. Für den Ausstoß von Stickoxid würde das ein Limit von 10 bis 30 Milligramm pro gefahrenem Kilometer bedeuten. Und zwar völlig unabhängig von der Fahrsituation. Also auch, wenn ein Auto mit einem kalten Dieselmotor im tiefsten Winter einen Anhänger einen Berg hochzieht. Diese Werte halten Wissenschaftler, die dem CLERV-Konsortium angehören, für technisch schlichtweg nicht erreichbar. Deshalb ihre Schlussfolgerung, wer solche Abgaswerte anpeilt, der will in Wahrheit den Verbrennungsmotor durch die Hintertür verbieten. Der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper.
Würde diese Euro-7-Vorgabe Realität, dürften in 5 oder 6 Jahren keine konventionellen Motoren mehr produziert werden. Das wäre eine Zerschlagung auch der Motoren- und Komponentenindustrie und zwar ohne ökologischen Mehrwert.
Weil, wie Markus Pieper vorrechnet, Elektroautos eine schlechtere CO2-Bilanz hätten als jene modernsten Dieselfahrzeuge, die nach der Einführung einer solchen Euro-7-Norm nicht mehr gebaut werden dürften. Die grüne Abgeordnete Jutta Paulus hingegen verweist darauf, dass der Einsatz der AdBlue-Technologie längst nicht ausgereizt sei. Verbrennungsmotoren könnten also die neue Euro-7-Norm durchaus erreichen. Und damit wäre dann ein großer Fortschritt beim Gesundheitsschutz erreicht.
Fakt ist, wir haben 400.000 vorzeitige Todesfälle in der Europäischen Union, die mit Luftverschmutzung zusammenhängen. Und Stickoxide sind nun mal leider dafür bekannt, dass sie sehr stark lungenschädigend sind.
Im kommenden Jahr wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für die neue Euro-7-Norm präsentieren.
Aus Brüssel Peter Kapern. Dort hat sich die EU-Kommission zuletzt auch mal wieder die Haushaltspläne der verschiedenen Mitgliedsländer genauer angesehen. Das macht sie jedes Jahr. Sie gibt Empfehlungen ab, kritisiert. Doch wegen der Pandemie, da sehen viele Haushalte in diesem Jahr ganz anders aus. Die Länder verschulden sich, um die Folgen der Corona-Maßnahmen abzufedern. Und aus Brüssel gibt es dafür auch Unterstützung, berichtet Jakob Mayer.
Viele EU-Regierungen warten sehnsüchtig auf Corona-Wiederaufbauhilfe aus Brüssel, aber Ungarn und Polen blockieren das Finanzpaket. Am Nachmittag noch einmal der Appell an die Regierungen in Budapest und Warschau, ihren Widerstand aufzugeben. Der stellvertretende EU-Kommissionschef Valdis Dombrovskis betont, die Menschen und die Wirtschaft warten. Deshalb sollten alle Seiten ihrer Verantwortung gerecht werden, um den Wiederaufbaufonds zu bekommen. Er muss unterzeichnet, besiegelt und geliefert werden. Er stellt die übliche Herbstanalyse seiner Behörde vor, mit Empfehlungen für die Mitgliedstaaten und Haltungsnoten für deren Finanz- und Wirtschaftspolitik. Aber Corona wirbelt alles durcheinander. Kurze Erholung im Sommer, dann die zweite Welle mit neuen Einschränkungen. Auch die Wirtschaft ist schwer getroffen. In der Corona-Ausnahmesituation gilt der EU-Stabilitätspakt nicht. Das heißt, die Mitgliedstaaten können mehr Schulden machen als eigentlich erlaubt, um ihre Wirtschaft zu stützen, vorübergehend. Nach Ansicht der Kommission stehen alle Haushaltspläne im Einklang mit den im Sommer angegebenen Zielen.
Overall, we found that member states' draft budgetary plans are in line with the Council's fiscal policy recommendation from July.
Die EU-Kommission ermuntert die Mitgliedstaaten, Unternehmen und Bürgern mit Notprogrammen durch die Krise zu helfen. Allerdings müssten die Maßnahmen zielgerichtet und vorübergehend sein, sagt Kommissionsvize Dombrovskis. Und sie dürften nicht zu einer Dauerbelastung des jeweiligen Staatshaushalts werden. Wirtschaftskommissar Gentiloni betont:
We are not telling to government to withdraw.
Wir sagen den Regierungen nicht, ihre Unterstützung zurückzuziehen. Wir empfehlen das Gegenteil. Sie sollten vorsichtig sein, nicht zu früh mit den Maßnahmen aufzuhören. Mitgliedstaaten könnten die Nothilfen sogar noch ausweiten, um das Überleben ihrer Wirtschaft zu sichern. Deutschland bekommt von der EU-Kommission gute Noten. Die meisten der in Berlin beschlossenen Corona-Hilfen dienten dazu, die Wirtschaft in höchst unsicheren Zeiten zu unterstützen, heißt es im Brüsseler Herbstbericht. Allerdings sollten die Maßnahmen regelmäßig überprüft werden, um sie gegebenenfalls anpassen zu können.
Jakob Meyer berichtete aus Brüssel. Schutzmasken, Medikamente, aber auch Stoffe und Kleidung. Es gibt viele Produkte, die aus China kommen. Von einigen sind wir ziemlich abhängig. Zumindest entstand dieser Eindruck im Frühjahr, als wegen der Corona-Pandemie Lieferketten ziemlich ins Stocken geraten sind. Doch wie abhängig ist die EU tatsächlich von China? Und andersrum vielleicht auch. Das hat eine Studie untersucht, die sich Ruth Kirchner angesehen hat.
Insgesamt nennt die Studie vom Mercator-Institut für China-Studien 103 Produktkategorien, bei denen eine kritische Abhängigkeit von China bestehe, darunter die Bereiche Elektronik, Chemie und pharmazeutische Produkte. In der Elektronikbranche sind europäische Firmen vor allem auf chinesische Lieferungen von Komponenten für Hightech-Produkte angewiesen, sagt Max Zenglein, Chefökonom bei Merricks und Autor der Studie.
Da sind vor allem elektronische Bauelemente wie zum Beispiel Leiterplatten dabei. Das sind die grünen Scheiben sozusagen, wo die ganzen elektronischen Bauteile, die dann die Funktionsweise von der Elektronik ausmachen, drauf sind.
Dies seien zwar oft Produkte im unteren Bereich der Wertschöpfungskette, sagt Zenglein, aber alternative Lieferketten in diesen Bereichen aufzubauen, sei komplex und kostspielig. Besonders hoch ist die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen auch bei einigen pharmazeutischen Komponenten, wie etwa bei einigen Antibiotika, die für die Herstellung komplexerer Medikamente benötigt werden.
Was auf jeden Fall feststeht, ist, wenn es hier zu Störungen der Lieferketten kommt, dann stehen hier auch ganze Industrien still.
Wie groß die Abhängigkeit von China ist, hat die Corona-Pandemie schmerzhaft bewusst gemacht. Bei Schutzkleidung und Schutzmasken war Europa anfangs vor allem auf Lieferungen aus China angewiesen. Mittlerweile hat sich die Lage deutlich entspannt. Bei aller Sorge um Lieferketten, Zenglein nennt die Abhängigkeit von China insgesamt überschaubar. Immerhin gehe es nur um 103 Produktkategorien von insgesamt rund 5600, die die UN in ihren Handelsdaten definiere. Der EU-Binnenmarkt und der Handel mit den USA spielten weiterhin eine sehr große Rolle.
Dieser Eindruck, dass man ohne China quasi hier zugrunde geht, ist einfach nicht korrekt. Und da muss man eben auch nüchtern hingucken, wo sind genau diese Abhängigkeiten, wie sind die zustande gekommen, welche Unternehmen, welche Industrien sind das? Und das ist ein relativ differenziertes Bild.
Und, sagt Zenglein, nicht nur die EU braucht China, auch China braucht die Europäische Union als Absatzmarkt und als Lieferant von Technologie und Know-how. Kein Grund also für Europa, sich von Ängsten vor China leiten zu lassen, rät Zenglein. Das ist allerdings oft leichter gesagt als getan. Denn unter den europäischen Volkswirtschaften ist es vor allem Deutschland, das China besonders dringend braucht, als einen der wichtigsten Absatzmärkte für Produkte made in Germany.
Ruth Kirchner berichtete. Eine große Zusammenkunft in einem Brauhaus, das ist zurzeit eigentlich undenkbar. Und doch treffen sich heute all jene, die von der Wirecard-Insolvenz betroffen sind, im Münchner Löwenbräukeller. Da kommen Aktienbesitzerinnen genauso wie Banken wie Investoren zusammen. Die Insolvenzordnung, die sieht nämlich keine Videokonferenzen vor für solche Gläubigertreffen. Im Kern geht es um die Frage, was bleibt nach der Insolvenz von Wirecard noch zum Verteilen übrig? Wer bekommt wie viel Geld zurück? Michael Watzke beobachtet das für uns in München. Was fordern die Gläubiger denn?
Sie fordern insgesamt eine Summe von etwa 12 Milliarden Euro zurück. Das sind Summen, die aus Krediten bestehen, die Banken und Investoren an Wirecard verliehen haben. Das sind etwa 3,2 Milliarden. Der Rest sind Forderungen von Aktionären, die mit ihren Aktien von Wirecard viel Geld verloren haben. Das Unternehmen war zu Beginn seiner DAX-Zeit mal fast 25 Milliarden Euro Euro wert. Jetzt ist es fast gar nichts mehr wert. Und so ist diese Summe von 12 Milliarden an Schadenersatzforderungen zustande gekommen. Allerdings ist das eine Momentaufnahme. Diese Summe könnte noch steigen, wenn noch weitere Geschädigte sich melden. Aber ob diese Summe auch tatsächlich dann zertifiziert wird, also ob diese Summen gerechtfertigt sind, ob dieses Geld tatsächlich ausgezahlt werden kann an die an diejenigen, die es beanspruchen, das ist noch nicht geklärt.
Die Forderungen liegen also auf dem Tisch. Und wie groß sind die Chancen, da noch etwas zurückzubekommen?
Also man muss sich ja nur mal die Zahlen anschauen. 12 Milliarden Forderungen stehen bisher 500 Millionen Euro entgegen, die der Insolvenzverwalter Michael Jaffe für die Reste von Wirecard erzielen konnte. Es gibt noch ein paar Teile, die er verkaufen möchte, aber das wird insgesamt nicht viel mehr als 500 Millionen sein. Und dann merkt man ja schon, dass diese Zahlen absolut nicht zusammenpassen. Also viel wird nicht übrig bleiben. Der Insolvenzverwalter wollte heute im Löwenbräukeller noch keine Quote nennen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil man ja noch gar nicht genau sagen kann, wie viele Forderungen und wie viel ist übrig. Und zweitens, weil damit natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt würden. Es ist derzeit nicht zu sagen, wie viel die Geschädigten noch rausbekommen. Nur eins kann man sagen, es wird nicht wahnsinnig viel sein.
Ja, und wie lange wird dieses ganze Insolvenzverfahren voraussichtlich dauern?
Also Insolvenzverfahren sind keine Sprints, das sind Marathonläufe und im Fall von Wirecard ist es eher ein Triathlon. Da deutet jetzt schon vieles drauf hin. Ein Beispiel, die Dornier-Insolvenz von vor etwa 20 Jahren in Bayern, die ist heute noch nicht komplett abgeschlossen und Wirecard wird mit Sicherheit auch Jahre dauern, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Das heißt zwar nicht, dass das Geld erst ganz am Ende fließt, es wird auch zwischenzeitlich schon Geld geben, aber bis das mal abgeschlossen ist, werden noch viele, viele Jahre ins Land gehen.
Einordnung von Michael Watzke war das aus München. Neue Marken und neue Produkte sollen prominent ins Supermarktregal. Wenn der Großhandel mit Supermärkten oder Discountern verhandelt, dann geht es auch um solche Fragen. Und der Großhandel, der hat da keine so schlechte Position. Bei Landwirten, da sieht es mitunter anders aus. Ihr Einfluss ist begrenzt und manchmal warten sie auch auf Geld für geliefertes Gemüse. Die EU hat eine Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken erlassen, die jetzt von der Bundesregierung umgesetzt wird. Was die vorsieht, weiß Claudia Plass.
Derzeit bestehe kaum Augenhöhe zwischen kleineren Lieferanten und Bauern auf der einen und dem Handel auf der anderen Seite, kritisierte Bundesagrarministerin Klöckner von der CDU. Die vier Großen im Lebensmitteleinzelhandel machten rund 85% der Marktmacht aus. Um das Ungleichgewicht zu beenden und Landwirte vor unfairen Handelspraktiken zu schützen, soll das sogenannte Agrarmarktstrukturgesetz geändert werden. Künftig soll es demnach verboten sein, dass Landwirte etwa länger als 30 Tage warten müssen, bis sie zum Beispiel für ihr längst ausgeliefertes Gemüse bezahlt werden. Auch dürfen Käufer Bestellungen von verderblicher Ware nicht mehr kurzfristig stornieren.
Und ich will Augenhöhe in den Vertragsbeziehungen. Gerade unsere Bauern, die müssen am Ende so viel übrig haben, dass sie davon leben können. Denn wenn wir auf der einen Seite regional erzeugte Lebensmittel haben möchten, dann müssen wir es auch ermöglichen, dass es nicht weiterhin zu einer Zentralisierung von Erzeugern kommt, sondern dass auch die kleineren und mittleren Betriebe hier auf Augenhöhe sind und nicht am Ende noch drauflegen oder aufgeben.
Betonte Klöckner. Mit der Neuregelung werde, wie sie es nennt, Goliath gezähmt und David gestärkt. Mit dem geplanten Gesetz wird eine EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Bei Verstößen sollen Geldbußen bis zu 500.000 Euro drohen. Das Kabinett brachte den Entwurf am Vormittag auf den Weg. Der Deutsche Bauernverband begrüßte die geplante Neuregelung. Sie stärke die Position der Landwirte in der Lieferkette. Der Handelsverband Deutschland dagegen kritisierte den Gesetzentwurf. Die Regelungen führten zu weniger Wettbewerb und zu steigenden Verbraucherpreisen, hieß es.
Aus Berlin Claudia Plass. Seit anderthalb Jahren darf Boeing 737 Max nicht mehr fliegen. Zweimal war so ein Flugzeug abgestürzt. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Die US-Behörden reagierten darauf, zogen die Jets aus dem Verkehr. Seither sind sie geparkt. Doch nun hat der Flugzeugbauer wieder eine Starterlaubnis bekommen. Die 737 Max, die darf wieder fliegen, aber es gibt Bedingungen. Frage an unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Welche sind das denn?
Frau Fröndrich, das sind grob gesagt drei Bereiche, die betroffen sind. Einmal ganz entscheidend genaue Vorgaben für Softwareverbesserungen bei Boeing, dann Veränderungen bei Ausbildung, Training, Schulung der Piloten und dann auch, wie die Luftaufsichtsbehörde FAA selber umgeht mit Boeing und der Überprüfung der Flugzeuge. Zum Wichtigsten vorne dran. Das Problem, was schließlich zu den zwei Abstürzen führte, kam voraussichtlich von einem fehlerhaften Sensor aus der Stabilisierungssoftware, dem System namens MCAS. Das hatte nämlich dafür gesorgt, dass die Nase des Flugzeuges nach unten gedrückt wurde, als die Piloten versuchten, in der Schwierigkeit das Flugzeug hochzuziehen und war damit vor allem verantwortlich für den Absturz. Hier ist, wie gesagt, die Software komplett überarbeitet worden, aber auch die Trainings für die Piloten müssen komplett überarbeitet werden. Jede Fluglinie muss dieses machen und neu aufstellen. Es wird auch für die Abläufe der Besatzung ein neues Protokoll geben. Die Verkabelung wird geändert. Und wie schon gesagt, die Luftfahrtbehörde FAA wird nicht mehr wie bisher erlauben, dass Boeing selber die Flugtauglichkeit seiner Maschinen prüft und bestätigt, sondern sie werden das selber tun. Sie erinnern sich vielleicht, in der Vergangenheit hatte man der FAA mehrfach vorgeworfen, das hatte auch ein Untersuchungsbericht des US-Kongresses bestätigt, dass man dort mit Boeing zu nachlässig gewesen war.
Da liegt also einiges auch vor Boeing noch zu tun. Wie reagiert denn der Flugzeugbauer da jetzt? Große Erleichterung?
Natürlich große Erleichterung, denn Boeing ist wie alle Unternehmen in der Luftfahrtbranche auch von Corona, der Pandemie, sehr stark betroffen. 30.000 Menschen werden entlassen werden von den insgesamt 160.000, die der Konzern weltweit beschäftigt. Und Konzernchef Dave Calhoun hat gesagt, das sei ein ganz wichtiger Meilenstein. Dazu muss man wissen, die 737 ist eben eine Maschine, mit der Boeing unheimlich viel Geld verdient hat über die letzten 50 Jahre in immer wieder neu aufgelegten Modellen. Calhoun sagte aber auch, die Opfer der Abstürze dürften nie vergessen werden.
Tja, und was bleibt, ist auch natürlich ein Imageschaden für Boeing. Wie tief steckt denn der Flugzeugbauer auch wegen der Corona-Krise im Moment in Schwierigkeiten?
Nicht nur ein Imageschaden, auch ein ganz gravierender finanzieller Schaden. Die Aktie ist natürlich in den letzten Monaten abgestürzt gewesen. Heute wieder nach der Meldung der US-Luftfahrtbehörde in Klammern. Es müssen ja auch noch, damit Boeing überall fliegen kann, die anderen Luftfahrtbehörden in der Welt folgen. Erstmal wieder steigender Aktienkurs. Aber es stehen 450 dieser Boeing 737 MAX auf dem Lager. Es sind 393 Bestellungen zurückgezogen worden. Und so schnell werden die anderen wahrscheinlich nicht nachziehen oder diejenigen, die erstmal abgesagt hatten mit der Nachbestellung. Insofern 20 Milliarden Verluste in Dollar für Boeing durch diese Krise.
Einordnung waren das von Doris Simon und wir nehmen Boeing mit zu Jan Plate. Der hat die Börsenreaktion ganz konkret im Blick. Schauen wir noch mal genau auf die Entwicklung bei Boeing.
Dann war die Vorfreude vorbörslich schon größer, aber das sagen wir auch immer wieder, vorbörsliche und außerbörsliche Kurse sind einfach mit Vorsicht zu genießen. Im Moment kann die Boeing-Aktie rund 1,5% zulegen und mit der Luftfahrt auch ein Blick auf die Lufthansa. Die Aktien verteuern sich um 0,25%, unter anderem da interessant, bei der Lufthansa Regionalgesellschaft Cityline haben sich das Unternehmen und die Gewerkschaft UFO auf einen Krisentarifvertrag geeinigt.
Pfizer steht davor, einen Antrag auf Notzulassung in den USA für einen Covid-19-Impfstoff steht kurz davor. Und es gibt noch mal neue Ergebnisse zur Wirkung dieses Impfstoffes. Was hat Pfizer da mitgeteilt?
Also nach einer finalen Analyse der relevanten Studie hat der Impfstoff wohl einen Schutz von 95% vor Covid-19 gezeigt. Die Anteilsscheine von Pfizer, die steigen um fast 2% und die Aktien des Mainzer Biotech-Unternehmens und Pfizer-Partners BioNTech, die legen sogar um 4,5% zu.
Ja, und bei Impfhoffnungen haben wir zuletzt auch schon einige Kursausschläge beim DAX gesehen. Wie ist das heute?
Kurz gesagt, es hilft den Kursen nach oben, der DAX mit einem knappen 0,5% im Plus bei 13.196 Punkten.
In Europa wurden zuletzt wieder weniger neue Autos zugelassen. Schauen wir mal auf die deutschen Autowerte.
Ja, die halten sich dennoch heute ganz gut, auch ja mit dem positiven Markt. Die Anteilsscheine von Volkswagen, die steigen um knapp 0,5%, die von BMW um 1,5% und die von Daimler sogar um etwas mehr als 2%.
Auch heute schauen wir auf ThyssenKrupp. Der krisende Industriekonzern muss wohl eine Milliardenabschreibung vornehmen.
Und ThyssenKrupp muss einem Zeitungsbericht zufolge auf das von der Corona-Krise gebeutelte Stahlgeschäft über 1 Milliarde Euro abschreiben. Unter dem Strich dort wird dem Handelsblatt zufolge der Gesamtkonzern einen Fehlbetrag von weit über 3 Milliarden Euro einfahren. Morgen soll ja die Bilanz vorgelegt werden, die Aktie heute mit einem Minus von etwas mehr als 3%.
Schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro bei einem Dollar 18,68, die deutschen Staatsanleihen mit einer durchschnittlichen Rendite von minus 0,57% und der Goldpreis verliert rund 9 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag auf etwa 1.880 Dollar.
Und das war der Börsenbericht von Jan Plate. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt Kultur heute mit Dina Netz. Mein Name ist Sina Fröndrich.